Wenn die eine wüsste, was die andere gewusst, aber nicht gesagt hat, wäre eine Person in dem Buch wahrscheinlich noch am Leben. So oder so ähnlich könnte man das Buch Wenn sie wüsste von Freda McFadden zusammenfassen, denn es geht um Wissen, Nichtwissen und den daraus folgenden Tod. Hey, wie schön, dass du dir die 35. Buchcasting-Folge anhören möchtest. Es geht in dem Buch Wenn sie wüsste von Freda McFadden also ums Wissen, aber nicht um theoretisches, sondern um praktisches Wissen, das eine Frau hat, es der anderen aber vorenthält. Ist das fair? Nun, Nina wird das wohl so sehen und Millie eher nicht. Und ganz gewiss trifft dieses Unwissen auch auf Andrew zu. Denn er hat Pech durch dieses geteilte Wissen zweier Frauen. Klingt das jetzt verwirrend auf dich? Ja, und das soll es in dem Thriller von Freda McFadden auch sein. Und auch dieser Podcast ist geteilt. Zuerst spreche ich darüber, wie mir das Buch und der Film gefallen hat. Und im zweiten Teil spreche ich dann mit meinem Sohn Nick über den Film. Er hat das Buch vorher nicht gelesen und insofern ist es sicherlich interessant zu erfahren, wie ihm denn der Film gefallen hat, ohne das Vorwissen zu haben. Dann mal zum Buch. Wenn sie wüsste, war mein erstes Buch von Freda McFadden, die mit ihren Büchern ja im Moment den deutschen Buchmarkt flutet. Die sogenannte Hausbeifreihe besteht ja aus drei Büchern, wovon Wenn sie wüsste das erste ist. Und dann gibt es noch Sie kann dich hören und sie wird dich finden, wobei sie mich vielleicht nicht finden wird. Und wie es aussieht, wird der Film The Housemaid nicht der letzte sein. Mich würde es auf jeden Fall nicht stören, denn der Film war spannend, die Schauspieler richtig gut und davon kann es ruhig mehr geben. Dagegen sind ja die sehr markanten Cover kaum zu übersehen in den Buchhandlungen. Und da muss ich Heine mal ein Kompliment machen. Die Cover sind wirklich Hingucker. Alleine schon wegen der markanten Farbgestaltung. Ob ich persönlich noch weitere Teile lesen werde? Ich weiß es nicht. Denn so richtig gut hat mir das Buch nicht gefallen. Weil, wenn sie wüsste, ist ja der leuchtend grüne Rahmen, der so richtig ins Auge fällt, und die große Schrift des Titels. Da fällt das Haus am See im Hintergrund kaum noch auf. Häuser haben alle drei Cover. Und im Allgemeinen stehen Häuser auf Covern wohl im Moment richtig für Spannung. Auf jeden Fall sieht man sehr viele Cover mit Häusern vor dem dunklen Hintergrund. Okay, also das Cover hat mir schon mal gut gefallen. Kann denn der Inhalt mithalten? Ich lese jetzt mal den Klappentext vor. Der ist von der Amazon-Seite, weil ich habe ja nur ein E-Book gelesen. Wenn du glaubst, diese Geschichte zu durchschauen, fängt sie erst an. Millie kann ihr Glück kaum fassen, als die elegante Nina ihr die Stelle als Haushaltshilfe inklusive Kost und Logis bei ihrer Familie auf Long Island anbietet. Schließlich hat sie eine Vergangenheit, von der niemand etwas wissen soll. Doch kaum ist Millie eingezogen, zeigt Nina ihr wahres Gesicht. Sie verwüstet das Haus und unterstellt ihr Dinge, die sie nicht getan hat. Ihre verwöhnte Tochter behandelt Millie ohne jeden Respekt. Nur Ninas attraktiver Mann Andrew ist nett zu ihr. Wäre da nur nicht Ninas wachsende Eifersucht? Hat sie Millie nur eingestellt, um ihr das Leben zur Hölle zu machen? Oder hat auch sie ein dunkles Geheimnis, von dem niemand etwas erfahren darf? Das klingt richtig gut auf mich und beschreibt auch die ersten beiden Teile des Buchs ziemlich gut. Das Buch ist in drei Teile aufgeteilt, also nicht nur vom Inhalt her, sondern auch tatsächlich drei Teile. Ganz klassische drei Akte. Teil 1, Teil 2 und zum Abschluss Teil 3. Teil 1 gefällt mir dabei am besten und ist richtig gut. Und danach war ich so voll on track. Freda McFadden hat mich tatsächlich im ersten Teil abgeholt. Das gilt sowohl für den Film als auch für das Buch, da sich beides im ersten Teil doch sehr, sehr ähnelt. Wäre auch komisch, wenn nicht. Der erste Teil war spannend und man fühlt richtig mit Millie mit, wenn Nina sie mal wieder richtig fertig macht. Insofern ist das, was im Klappentext steht, schon richtig. Man bekommt auch Mitleid mit Millie, weil Nina manchmal richtig fies ist. Und das ist auch gut geschrieben. Im zweiten Teil kommt dann Nina mit ihrem wahren Gesicht hervor und das kann meiner Meinung nach mit dem ersten Teil nicht mehr so richtig mithalten. Da sind mir einfach zu viele Erklärungen drin und das geht ganz klar zu Lasten der Spannung. Das war im Film meiner Meinung nach besser, weil beim Lesen man doch das eine oder andere Mal gedacht, boah, wann ist das endlich vorbei? Und der Film ist da dichter. Und man sieht das gespielt, wie Nina ihr Leben organisiert hat und das ist einfach besser als im Buch. Und dann kommt der Teil 3, das Finale, und von dem erzähle ich dann nach der Spoilerwarnung. Kurzes Zwischenfazit. Cover ist gut, Klappentext ist gut und Teil 1 des Buches ist auch gut. Ich habe für das Buch 3 Sterne verteilt und passt ja. 3 Sachen gut, 3 Sterne. Wie sehen es denn die anderen Rezensenten auf Amazon? Das Buch ist Mitte 2024 auf den Markt gekommen und hat bis jetzt über 16.000 Bewertungen. Nicht schlecht. 65% der Leser haben 5 Sterne vergeben Dann noch 23% mit 4 Sternen. Also über 88% haben das Buch für gut befunden. Auch kein richtig schlechter Wert. Mit meinen 3 Sternen gehen noch 8% mit und 2% fanden das Buch gar nicht gut. Und hier kommt mal eine 1-Sterne-Bewertung. Ich fange mal mit den positiven Dingen an. Geht ganz schnell. Dieses Buch liest sich relativ flüssig, man braucht aber gerade im langen Mittelteil sehr viel Geduld. Warum die Erzählperspektive plötzlich wechselt, habe ich nicht verstanden. Auf jeden Fall ist es an dieser Stelle, als würde man ein neues Buch anfangen und muss sich wieder einlesen. Die Geschichte selbst ist aus literarischer Sicht an Einfachheit und Unlogik schon ein Meilenstein, was Unterhaltung betrifft. Nichts an dieser Geschichte ist auch nur entfernt glaubhaft. Es ist eigentlich alles völlig undenkbar. Und auch wenn die Autorin aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten stammt, selbst dort. Naja, das ist schon etwas hart. Obwohl mit dem langen Mittelteil das stimmt. Aber komplett unwahrscheinlich, komplett aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, boah, ist es eigentlich nicht, weil man könnte das schon so machen. Aber ob es dann so ausgeht, das ist eine andere Frage. Nochmal eine 1-Stern-Bewertung. Nach zig Empfehlungen kaufte ich dieses Buch und wurde herbe enttäuscht. Es soll ein Thriller sein. Ich habe mich bis auf Seite 128 durchgekämpft und bisher ist ein echt schlechter. Junge Frau mit zwielichtiger Vergangenheit will Geld als Haushälterin verdienen und fällt dem Hausherrn und verfällt dem Hausherrn-Roman. Okay, das ist jetzt wirklich hart. Und manchmal hat er natürlich nicht Unrecht, weil diese Anbahnung der Romanze zwischen Millie und Andrew, die ist schon sehr stereotyp und die, boah, die hat man irgendwann auch erwartet. Das war jetzt keine richtige Überraschung, aber naja, 1 Stern ist es nicht. Jetzt mal 3 Sterne. Kann man auf jeden Fall lesen. Es ist okay, aber auch ziemlich langweilig. Es fehlt für mein Empfinden die Spannung und etwas Spice. Ja, den Hinweis mit dem Spice kann ich nachvollziehen. Obwohl ein bisschen Spice ist ja drin, im Film mehr Spice als im Buch. Aber eigentlich erwarte ich bei dem Buch auch keinen Spice. Dass es überhaupt eine Szene gibt, die da so freizügig beschrieben wird, die musste ich da gar nicht haben für. Also, das ist ein Thriller und kein New Adult-Roman. Und dann habe ich nach einer weiteren gesucht. Und einen hat mir super gefallen. Die habe ich, hey, so kann man das genau schreiben. Hat mir richtig gut gefallen, die Rezension. Und dann habe ich gemerkt, es war meine eigene. Die kann ich ja jetzt schlecht vorlesen, weil sie doch etwas spoilert. Aber ich war überrascht, dass ich da tatsächlich sowas reingeschrieben habe. 5-Sterne-Bewertungen lese ich nur eine vor, weil diese alle so wunderbar sind. Kennt man eine, kennt man alle. Überschrift, der absolute Wahnsinn. Oh mein Gott, ich musste so lange überlegen, was ich zu diesem Buch schreiben kann, ohne dass ich spoilere. Es ist einfach nur gut, verrückt und ein absolutes Highlight. Ich habe all das nicht kommen sehen und mein Mund stand so oft offen, weil ich das alles nicht fassen konnte. Absolut zu empfehlen, mehr kann ich dazu einfach nicht sagen. Ich sag ja, für die ist es alle das beste Buch, was sie je gelesen haben. Und da reicht eine aus, mehr muss man davon nicht hören. Noch 2 Formalien, bevor ich spoiler. Ich habe ein E-Book gelesen, wobei das komischerweise ein anderes Cover hat als das Taschenbuch. Das hat mich erstmal komplett verwirrt. Und ich musste erstmal googeln, ob das auch richtig so ist, weil ich wollte ja nicht das falsche Buch kaufen. Also ich habe nach wie vor den Sinn hinter den 2 unterschiedlichen Covern nicht verstanden. Das Taschenbuch hat ja dieses grün hinterlegte, leuchtende Cover mit dem Haus, was auch richtig gut ist. Das E-Book dagegen hat ja so ein Puppenhaus vorne drauf. Ist eigentlich ein ganz komisches Cover. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das auf dem Markt irgendwo verkaufen kann. Aber warum die das so gemacht haben, habe ich wirklich auch keinen Schimmer. Also wie auch immer, das Buch hat 61 Kapitel, die sind in die schon besagten 3 Teile aufgeteilt. Ich habe mir das Buch selber gekauft. Was ich erzähle, ist also keine bezahlte Werbung, sondern nur meine eigene Meinung. Und jetzt der Spoiler-Alarm. Wer jetzt das Buch noch nicht gelesen hat, sollte eine Pause einlegen und das Buch erst lesen. Wer das Buch schon gelesen hat, kann sehr gerne prüfen, ob meine Meinung nachvollziehbar ist. So, und jetzt erzähle ich dir mal, was in Buch und Film so passiert und wie es mir gefallen hat. Also, wie gesagt, habe ich dem Buch ja nur 3 Sterne gegeben. Das ist schon komisch, denn eigentlich fängt es richtig gut an. Dem Film würde ich dagegen locker 4 Sterne geben, und wenn da der zweite Teil etwas abfällt, aber es liegt eben am Inhalt. Was Dünnes lässt sich auch durch eine Kamera nicht dicker machen. Die haben es zwar probiert, der zweite Teil ist im Film auch besser als im Buch, aber ja, ist trotzdem ein Rückblick. Und der ist manchmal etwas lang. Der Film ist auch durch die Schauspieler richtig gut geworden. Millie, also die Haushälterin, wird gespielt von Sydney Sweeney und die macht das wirklich gut. Also schon vom ersten Moment an, wo sie sich vorstellt, mit ihrer Brille, mit ihrem so etwas biederen Klamotten, boah, also die habe ich das sofort abgenommen. Und sie macht es auch die ganze Zeit im Film über richtig gut. Also das ist eine, ja, auszeichnungsfähige Leistung. Sie bringt die süßen Seiten von Millie auch richtig gut rüber und auch die fiesen. Die traut man ihr richtig zu. Und im Buch kommt ja Millie manchmal ganz schön böse rüber zum Schluss. Und auch Sydney Sweeney kann sehr, sehr böse schauen. Also wenn sie manchmal so, boah, da läuft einem es kalt den Rücken runter. Nina, diejenige, die Millie einstellt, um ihren Mann loszuwerden, die wird von Amanda Seyfried gespielt, die mir durch die Rolle in Briefe an Julia in Erinnerung ist. Der Film ist schon sehr alt, aber da war sie viel, viel lieber und nicht so niederträchtig und hinterhältig wie hier in Wenn sie wüsste oder The Housemaid. Und hier muss ich eine Sache anmerken, die im Buch ganz anders dargestellt wird. Im Buch wird Nina als eher dick beschrieben. Sie will ja Andrew mehr oder weniger loswerden und hat sich gehen lassen, also vom Gewicht her, weil sie unattraktiv auf Andrew wirken wollte. Das ist im Film nicht so. Im Film ist Nina die ganze Zeit sehr attraktiv und das passt eigentlich nicht so richtig. Zumindest wenn man den Inhalt des Buches zugrunde legt. Und dann kommt Andrew, der wird von Brendan Skelnar gespielt. Den habe ich so eigentlich überhaupt noch nicht auf dem Schirm gehabt als Schauspieler. Aber ne, was soll man sagen? Der passt groß, sieht gut aus. Also perfekt für die Rolle. Zwei Frauen, also eigentlich sehen alle in dem Film nur gut aus. Ist interessant. Die kleine Tochter, die fällt etwas ab, weil die ist eher so, jetzt nicht das perfekte kleine Mädel, aber naja, muss ja auch nicht sein. Gut. Wenn sie wüsste, ist ja, wie ich schon öfter gesagt habe, in drei Teile aufgeteilt und die unterscheiden sich auch deutlich voneinander. Sowohl inhaltlich und auch von der Spannung her. Es geht mit einem Prolog los. Und wer Bücher liest und Prologe liest, der wird wissen, wenn man das Buch zugeschlagen hat, erinnert man sich überhaupt nicht mehr an den Prolog. Also in den meisten Fällen hat man den vergessen, worum es dabei geht. Und das ist schade, denn der Prolog beginnt in dem Haus, in dem die ganze Handlung spielt. Eine Frau wird von Polizisten befragt und denkt sich dann, ohne Handschellen komme ich hier nicht mehr raus. Und an den Satz sollte man sich dann zum Schluss nochmal erinnern. Und dann beginnt der erste Teil. Da geht es um Millies Geschichte. Also Millie, die junge Frau, die sich um die Stelle als Haushälterin bei Nina Winchester bewirbt. Das klingt erstmal alles überwältigend für Millie. Sie ist da zum Bewerbungsgespräch, das große Haus, die super freundliche Nina. Und sie selber braucht ja dringend einen Job, weil sie im Auto schläft. Das ganze Haus kommt mir einem Film allerdings irgendwie komisch rüber. Es ist ja auf Long Island, ein sehr großzügiges Haus, aber nach dem Buch habe ich mir das anders vorgestellt. Im Film ist es ein sehr freistehendes großes Haus, eher eine Villa. Aber meiner Meinung nach passt die von der Inneneinrichtung nicht zu dem äußeren Erscheinungsbild. Von außen sieht es kleiner aus, als es tatsächlich hinterher vom Innen rüberkommt. Es ist innen sehr, sehr großzügig, sehr groß gebaut. Und von außen sieht das Buch, das Haus aus, als wenn es zwei Stockwerke hat. Das passt irgendwie, die Dimension, also irgendwie passt die Dimension da nicht. Und im Film wird auch öfter ein Puppenhaus in Cecilias Zimmer, also Cecilia, die Tochter von Nina, gezeigt. Davon habe ich im Buch überhaupt nichts gelesen. Das Puppenhaus ist allerdings das vom Cover. Vielleicht mussten sie da irgendeinen Zusammenhang herstellen, was auch immer. Millie ist also jetzt seit kurzem aus dem Gefängnis raus und sie ist auf Bewährung draußen. Sie war 10 Jahre lang im Knast, weil sie einen Jungen erschlagen hat. Und wow, da wird man schon mal hellhörig. Einen Job als Kellnerin, den sie hatte, hat sie auch verloren, weil sie einen Kollegen geschlagen hat. Man könnte wirklich ohne Übertreibung sagen, dass Millie wohl ein Gewaltproblem hat. Und diese Gewalt wird im Film sehr kurz und sehr drastisch gezeigt. Danach könnte man wirklich sagen, Millie hat einen ganz kurzen Geduldsfaden. Und wenn der reißt, ist Holland in Not und sie schlägt kurz und hart zu. Und das wird auch sehr drastisch dargestellt. Bei einem Rückblick sieht man, wie Millie bei einer Party ihre Freundin findet, die von einem Jungen sexuell belästigt wird. Und was macht sie? Sie reißt den Jungen runter und erschlägt ihn. Kräftig. Sie haut immer wieder auf den Kopf drauf. Und das ist schon wirklich brutal. Im Film ist das schon sehr heftig dargestellt. Aber im Vorstellungsgespräch wirkt Millie sehr, sehr sympathisch auf Nina und sie bekommt den Job. Dann lernt sie Ninas Mann Andrew kennen und auch die Tochter Cecilia. Und von Andrew ist sie richtig beeindruckt, weil der wirklich mega aussieht. Sowohl im Buch als auch im Film kommt immer wieder hervor, dass sie richtig der Eindruck ist, dass sie sich eigentlich sofort beim ersten Blick schon verliebt hat. Und wirklich, Andrew sieht im Film auch super aus. Manchmal hätte ich mir das da vielleicht eine Nummer kleiner gewünscht, weil der ist ein richtig krasser Love Interest. Aber na gut, Andrew ist also überrascht von ihr, weil der weiß gar nichts davon, dass seine Frau eine Haushälterin angestellt hat. Ja, immer gut. Du kommst nach Hause und deine Frau sagt: Ach, guck mal, ich habe eine Haushälterin angestellt. Na gut. Dann zeigt Nina Milli ihr Zimmer. Also, wo sie soll ja da schlafen als Haushälterin, 24 Stunden da sein. Und es ist eine Kammer unterm Dach. Und die sieht im Film wirklich viel schöner aus, als ich es erwartet habe. So eine richtig nett eingerichtete Giebelkammer, hat zwar ein bisschen was von einem Gefängnis und ein bisschen arg clean, aber im Film ist sie deutlich besser dargestellt als im Buch, finde ich. Im Buch, ich habe mir eigentlich eine schäbige kleine Dachkammer vorgestellt und nicht so einen richtig netten Raum. Was ich ja bis heute nicht verstehe, warum hat eigentlich niemand geschafft, das Fenster einzuschlagen? Also es gibt in dem Raum ein Fenster. Im Film ist es so ein dreieckiges Fenster über dem Bett, ziemlich weit oben, dass man so nicht einfach drankommt. Und ja, wieso will das eigentlich keiner einschlagen? Weil wenn man das Fenster eingeschlagen hätte, wer auch immer da drin war, Nina, Millie und auch Andrew, die sind ja hinterher alle nach und nach da eingesperrt, dann hätte man ja um Hilfe rufen können. Vielleicht hätte es dann keiner gehört, aber man hätte zumindest probieren können. Bleibt dann als letzte Figur, die noch einigermaßen auftritt, Enzo, der Gärtner. Der ist wirklich mysteriös. Der hat wohl Mafia-Kontakte. Kann angeblich kein Englisch. Im Film kann er das doch ziemlich gut, im Buch eher weniger. Also, er spielt aber eine Rolle, die für mich total überflüssig ist. Die hätte auch wegbleiben können. Und mit Töchterchen Cecilia kommt Millie nicht sofort gut zurecht. Die ist auch ein bisschen unnahbar, ein bisschen unscheinbar und macht auch keinen freundlichen Eindruck. Im Buch wirkt sie eigentlich sehr, sehr farblos auf mich. Ich habe sie nie greifen können. Und eigentlich, wie gesagt, spielt sie kaum eine Rolle. Im Film muss das ja zwangsläufig anders sein, da man sie ja sieht. Also farblos wäre da nicht so richtig schön, aber irgendwie, sie ist eben da. Und sie wirkt eigentlich immer irgendwie ein bisschen böse. Besonders im Film, weil da guckt sie manchmal wirklich niederträchtig. Im Film ist das natürlich einfacher darzustellen als im Buch. Ein Beispiel für ihre Fiesheit. Millie macht ihr zum Beispiel einmal ein Erdnussbutterbrot und dann sagt sie auf einmal, dass sie gegen Erdnussbutter allergisch sei. Millie sie denn tatsächlich umbringen wollte. Also das geht schon munter los, das ist krass. Und hinterher sagt dann Andrew, wieso, die ist doch gar nicht allergisch. Also es war schon die miese Aktion von Cecilia. Man fiebert also im Buch und auch im Film mit Millie mit und hat Mitleid, wenn sie mal wieder zu Unrecht beschuldigt wird. Und das wird sie häufig. Dann ändert sich Ninas Verhalten. Also am Anfang ist Nina sehr nett und fürsorglich und hilft ihr und alles. Und zack, wumm, ändert sich ihr Verhalten dramatisch. Und manchmal glaubt Millie, sie versteht die Welt nicht mehr. Nina sagt ihr etwas, trägt etwas auf, was sie machen soll. Und im nächsten Moment will sie genau das Gegenteil. Sie hätte genau das Gegenteil gesagt und Millie hätte alles falsch verstanden. Also das ist schon, boah, krass. Aber hin und wieder ist sie auch sehr lieb, also Nina zu Millie. Und dann schenkt sie ihr Kleidungsstücke, die sie nicht mehr tragen will, die ihr nicht mehr passen, um ein paar Tage später dann zu sagen, Millie hätte die Sachen geklaut. Also das ist, glaube ich, eine der fiesesten Szenen, die es da in dem Buch und Film gibt. Es ist also ein ständiges Hin und Her und das ist tatsächlich gut gemacht. Und nicht nur gut gemacht, sondern auch ziemlich fies, weil man weiß ja, also wenn man das Buch gelesen hat und dann in den Film geht, dann weiß man ja, was kommt. Man hat ja eine gewisse Erwartungshaltung und boah, das kommt tatsächlich gut rüber. Obwohl man weiß, was kommt, ist man trotzdem oft überrascht. Das geht also eine Zeit lang so, bis Millie dann beim Putzen in Ninas Nachtschrank im Bad Medikamente gegen Schizophrenie findet. Aber sie denkt sich da nichts weiter bei. Die Zeit vergeht und Millie kommt einigermaßen klar. Sie arrangiert sich mit der Situation, will aber den Job behalten. Nicht wahr? Sie hat ja, sonst müsste sie ja wieder im Auto schlafen und könnte ihre Bewährung verlieren. Und dann geht sie über Ninas Vorwürfe hinweg. Und dann erfährt sie aber, dass Nina mal in einer Nervenheilanstalt gewesen ist, weil sie angeblich ihre Tochter alleine in der Badewanne gelassen habe. Dabei wäre dann Cecilia fast ertrunken. Jetzt nimmt die Sache also richtig Fahrt auf und wird auch spannend. Dann kommt ein Höhepunkt der Handlung, ein absoluter Höhepunkt. Andrew fragt Nina, ob sie Karten für ein Musical am Broadway besorgen könnte, das Nina gerne sehen würde, so als Überraschung, mit Hotel und Essen in Manhattan. Kleiner Einschub. Im Film bittet Nina Millie, die Karten zu besorgen. Im Buch ist es Andrew. Aber wenn Nina das macht, ist es vielleicht besser für die Spannung. Millie besorgt also die Karten. Und als Nina das erfährt, regt sie sich tierisch auf. Angeblich wäre das Datum falsch. Sie hätte doch gesagt, an dem Tag könne sie nicht. Und bra, bra, bra. Und Riesenbohai. Andrew versucht dann zu schlichten und versucht, die Karten zurückzugeben. Das klappt aber nicht. Aber das erzählt ja nur Millie und nicht Nina. Die fährt also Cecilia ins Ferienlager und ist dann erstmal weg. Und Andrew und Millie haben Zeit, zusammen in das Musical zu gehen. Das machen sie auch. Und Millie zieht eins der Kleider an, die Nina ihr damals geschenkt hat. Und sie sieht umwerfend aus. Also im Film sieht sie wirklich wunderschön aus. Das ist eine der besten Szenen des Films, finde ich, wie damals hier Hermine bei Harry Potter in der Feuerkelch so die Treppe runterkommt im Abendkleid. Also das ist, hat mich da sofort dran erinnert. Das sieht wirklich richtig, richtig gut aus. Und zwischen Andrew und Millie knistert es ohnehin schon ein bisschen und jetzt knistert es gewaltig. Sie schauen sich zusammen das Musical an und am Ende blicken sich dann verträumt an und gehen dann schick essen. Das ist sowohl im Film als auch im Buch sehr, sehr emotional beschrieben und zeigt und einfach das Highlight für mich. Und dann, nach dem Essen, haben sie zu viel getrunken, können nicht mehr Auto fahren, gehen ins Hotel, das Millie ja auch gebucht hat. Und hier kommt wieder eine kleine Unsauberkeit im Film. Im Buch steht, dass sie natürlich keine getrennten Zimmer genommen haben. Das ist ja fast verständlich, nicht wahr? Im Film haben sie aber zunächst getrennte Zimmer und erst dann kommt die typische Filmschmachterei und sie übernachten doch zusammen. Und es kommt jetzt zum Sex. Natürlich, da hat ja jeder drauf gewartet. Nach dem Musical und dem Essen war das sonnenklar. Im Film wird das aber sehr, sehr viel intensiver gezeigt, als im Buch geschrieben wurde. Da fand ich den Auftritt von Sydney Sweeney schon sehr, sehr mutig, weil sie sich doch recht freizügig und nackt zeigt. Warum das eigentlich nötig war, weiß ich nicht. Aber macht die Sache jetzt nicht schlechter, aber ich habe das eigentlich da auch nicht erwartet. Hätte man wie im Buch machen können, sie fallen sich in die Arme und dann nächstes Kapitel. Beide genießen also die Nacht, sind sie aber absolut darüber im Klaren, dass das nicht nochmal vorkommen darf. Und dann meldet sich Nina. Die ruft also irgendwann abends an und will wissen, wo sie waren. Das ist echt ein Hammer, mit dem man nicht so richtig gerechnet hat. Sie hat die irgendwie verfolgt hat, getrackt hat. Ja, spannend. Nina kommt dann zurück und der Spaß geht weiter. Irgendwann sind dann die schönen Kleidungsstücke, die sie Millie geschenkt hat, doch wieder ihre eigenen und Andrew explodiert und schmeißt Nina raus. Also am nächsten Tag, sie kommt wieder, macht eine dicke Szene und er sagt, jetzt ist aber Schluss mit lustig und wumm, schmeißt sie raus. Also beim Lesen habe ich mich tatsächlich gefragt, wo das hinführen wird. Beim Film wusste ich ja, was kommen wird, aber beim Lesen war mir das nicht klar. Weil es war ja jetzt mehr oder weniger über Wochen das Gleiche. Nina wirft Millie was vor, die arrangiert sich, macht das so gut wie es geht und zack, auf einmal schmeißt er die raus. Damit habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Das war schon eine große Wendung, die sehr, sehr unerwartet war. Und jetzt haben die beiden, also Millie und Andrew, Zeit für sich selber, ihre junge Liebe voll auszukosten. Und Nina und Cecilia sind ja nicht da und die nutzen das auch volle Kanne aus. Und jetzt sind wir am Ende von Teil 1. Millie und Andrew haben Sex und das ist im Buch nichts Neues. Das kommt ja, nachdem Nina weg ist, öfter mal vor. Aber sie haben Sex in Millies Dachkammer. Und das ist etwas, was ich mir eigentlich nicht vorstellen konnte. Warum soll man, wenn man ein Riesenhaus hat, wunderschöne Badezimmer und Schlafzimmer und Räume hat, wo man reichlich der Lust frönen kann, warum soll man in die komische Dachkammer gehen? Aber Andrew hat offensichtlich ein paar Hintergedanken und Millie wacht eines Morgens in ihrer Dachkammer auf. Und sie will rausgehen und es ist abgeschlossen. Und damit ist der erste Teil vorbei. Das hat mir also, die ganze Szene, der ganze erste Teil hat mir tatsächlich im Buch und im Film richtig gut gefallen. Im Teil 2 geht es jetzt um Nina. Wir haben also tatsächlich einen Perspektivwechsel. Ging es im ersten Teil rein aus Millies Sicht, geht es jetzt um Ninas Geschichte. Und die dauert mir im Buch wirklich zu lange. Das fängt zwar gut an, denn sie ist erstmal in einem Hotelzimmer. Also nachdem sie rausgeflogen ist, fährt sie in ein Hotel und verbrennt ein Foto von Endo im Waschbecken. Man ist tatsächlich noch in der gleichen Zeit. Der Rückblick kommt dann jetzt danach. Und es gibt wirklich einen langen Rückblick, wie Andrew und Nina sich kennengelernt haben. Das erzähle ich jetzt nicht alles im Detail, weil, ja, das bringt mich jetzt hier nicht weiter. Kurzfassung davon: Nina wird schwanger, ist alleinerziehend und hat in Andrews Firma gearbeitet. Sie ist sehr ehrgeizig. Und wie das so ist, normalerweise zwischen Chef und Sekretärin oder Chefarzt und Krankenschwester, man sieht sich, man mag sich, man kommt zusammen. Und so war es bei den beiden auch. Dann haben sie geheiratet und in das schöne Haus gezogen und schönes Leben gehabt. Und Nina hat dann irgendwann einen Fehler gemacht und nicht mehr perfekt auf sich geachtet. Und das ist nicht glücklich, denn Andrew ist ein sehr, sehr penibler Mensch. Und was er gar nicht mag, sind schlecht gefärbte Haare. Nina hat ihren Haaransatz nicht nachgefärbt und dafür sperrte sie dann die Dachkammer. Sowohl im Buch als auch im Film wird dieser Aspekt mit dem dunklen, nicht nachgefärbten Haaransatz sehr, sehr oft erwähnt. Ist so wie so ein Holzhammer. Damit man das bloß nicht vergisst, warum er sie da oben einsperrt. Nicht wahr? Die hat so einen kleinen dunklen Haaransatz bei den blonden Haaren und das regt Andrew massiv auf. Also das als Grund zu nehmen, jemanden einzusperren und zu quälen, ist schon weit hergeholt. Im Film wurde das, glaube ich, 3 oder 4 Mal von Andrew erwähnt, damit es wirklich auch der unaufmerksamste Zuschauer mitbekommt. Pech für Nina, dass sie nicht richtig zugehört hat, denn sie landet dafür in der Dachkammer, die Andrew entsprechend ausgebaut hat. Der hat das also schon mal geplant. Unter der Tür gibt es zum Beispiel so einen 2 cm breiten Spalt, damit man schön was so unterher schieben kann. Dann erwähnt er noch, dass der Raum schallgedämmt ist. Sie könnte so viel schreien, wie sie will, das würde niemand hören. Und da kommen wir wieder zum Fenster. Und das Fenster lässt sich nicht öffnen. Einschlagen könnte man es vielleicht, aber man kann es auf jeden Fall nicht öffnen. Und dann gibt es noch einen Kühlschrank mit 3 Flaschen Wasser. Und Andrew steht dann vor der Tür. Nina weiß gar nicht, was los ist. Und dann sagt er, sie soll sich 100 Haare mit den Wurzeln herausreißen und die dann in einen Umschlag stecken und unter der Tür durchschieben. Andrew geht dann zur Arbeit. Und Nina ist da oben in der Kammer und denkt, ist der bescheuert, der lässt mich auf den Arm nehmen, was soll der Scheiß denn? Andrew kommt dann abends nach Hause und Nina hat sich irgendwann am Tag doch mal überlegt, reiße ich mir doch mal die Haare raus. Und Andrew ist aber nicht zufrieden. Er prüft die 100 Haare und sagt zu ihr, nee, nee, das hat nicht gereicht, du musst nochmal von vorne anfangen. Und die denkt, ist der bekloppt? Aber sie macht es. Und nachdem er dann zufrieden ist, lässt er sie aus der Kammer raus. Dann schläft sie erschöpft ein und erwacht im Badezimmer. Das ist also jetzt das Original der Szene, das Millie damals erzählt bekommen hat, woraufhin Nina dann in der Nervenheilanstalt war. Sie erwacht also im Badezimmer, das Wasser läuft in der Badewanne, Cecilia liegt da betäubt drin und die Polizei kann gerade noch das Kind retten. Und daraufhin kommt sie in eine Nervenheilanstalt. Und natürlich glaubt ihr niemand, dass ihr Mann sich zuvor 2 Tage eingesperrt hat und mit irgendwelchen dummen Aufgaben malträtiert hat. Erst nachdem sie dann eine Therapie gemacht hat, darf sie wieder nach Hause. Es vergeht eine gewisse Zeit. Und von da an wird sie also öfter in die Dachkammer gesperrt. Und sie braucht sich auch gar nicht beschweren, weil ihr glaubt ihr eh niemand. Nach der Sache mit Cecilia ist ihre Glaubwürdigkeit komplett am Boden. Polizei braucht sie nicht rufen. Jemand, der schon mal wegen Nervenzusammenbruch in der Klinik war, die halten alle für irre. Ihre Freundinnen genauso. Der Einzige, der ihr glaubt, ist der Gärtner. Davon erfährt man im Film aber eigentlich viel zu wenig. Der Gärtner spielt da eigentlich kaum eine Rolle. Im Buch ist seine Rolle größer, aber das hätte wahrscheinlich auch die Spannung auf das Ende genommen. Nina und Enzo arbeiten also einen Plan aus, damit Nina Andrew entkommen kann. Und jetzt, zack, ist sie wieder im Hotelzimmer. Man weiß also, der Rückweg ist vorbei. Und sie weiß auch, dass ihr Plan mit Millie geklappt hat. Der Plan war, sie wollte eine andere Frau ins Spiel bringen, die Andrew attraktiver und begehrenswerter für seine Spielchen findet und damit ihren Rauswurf provozieren. Da sie einen für sie unvorteilhaften Ehevertrag abgeschlossen hat, sowieso schon als verrückt gilt, passt das alles so gut zusammen, dass niemand daran zweifelt, dass Andrew mit gutem Grund Nina rausgeschmissen hat. Und jetzt ist Teil 2 zu Ende und wir kommen wieder zu Millie. Also die Perspektive wechselt wieder zu Millie über. Wir erinnern uns, am Ende des ersten Teils sitzt Millie in der Dachkammer und ist eingeschlossen. Und genau da geht es auch weiter. Also mir hat bisher der zweite Teil dann zu lang gedauert. Sowohl im Film als auch im Buch. Gut, man hat sich da durchgekämpft. Man wollte ja wissen, wo es hingeht. Und man weiß auch gar nicht, wie lange das dauert. Aber boah, es war etwas langatmig. Millie ist also nach wie vor in der Dachkammer und erkennt, dass sie eingesperrt ist. Sie kommt auch nicht raus. Und Andrew ist ja das gewohnt. Ne? Stellt sich vor die Tür und gibt ihr die erste Aufgabe. Sie soll 3 Bücher stundenlang auf dem Bauch balancieren. Und Millie denkt, ist der noch ganz knusper? Aber die Dachkammer ist mit Kameras ausgerüstet und Andrew kann Millie also sehen. Er weiß immer, was sie da macht. Sie reagiert erstmal bockig, aber irgendwann erkennt sie, dass sie keine Chance hat, rauszukommen und balanciert dann eben doch die Bücher auf dem Bauch. Das reicht Andrew aber noch nicht aus und er sagt für mich den Satz des Buches und des Films. Den sagt er immer wieder, weil Millie und auch Nina haben gefleht, lass uns doch bitte raus, was soll das? Und er sagt immer, wer könnte sie rauslassen? Aber jetzt noch nicht. Und dann geht er wieder weg und die, na klasse, wir wissen, es gibt noch eine Aufgabe. Dieser Satz, der ist richtig fies und auch die Betonung von dem Andrew im Film, die ist echt mies. Und schmeißt sowohl Millie noch Nina wieder zurück und die sind immer konsterniert. Und jetzt kommt es zu einer Aktion, die ich habe eigentlich nicht kommen sehen. Sowohl im Buch nicht, als auch im Film nicht. Und das ist ja eigentlich der Sinn der Sache, genau, dass man es nicht weiß. Man wusste ja, dass Nina oft gequält wurde mit mehreren Aufgaben und das hat man jetzt auch von Millie erwartet. Andrew geht also in die Dachkammer und will Millie rauslassen, weil sie die Aufgabe mit den Büchern erfüllt hat. Und die ist super, super sauer. Und wenn man jetzt im Nachhinein drauf schaut, dann weiß man, dass Millie ja eine erhöhte Gewaltbereitschaft hat. Und das hätte Andrew vielleicht besser wissen sollen. Hat es aber nicht. Und dafür muss er es böse bezahlen. Im Buch sprüht ihr Millie Pfefferspray ins Gesicht. Und das hat Nina in der Kammer versteckt. So als kleine Hilfe für Millie, damit sie da eine Chance hat. Und Andrew hat natürlich damit überhaupt nicht gerechnet. Im Film ist es noch dramatischer. Da hat Millie, wo immer sie die Scherbe her hat, auf jeden Fall hat sie eine in der Hand und sticht Andrew in den Hals. Einfach so, zack, wumm. Und der blutet wie Schwein und deutlich krasser als das Pfefferspray natürlich. Und eigentlich ist da schon ein Wunder, dass Andrew überhaupt überleben kann. Weil da, wo die ihn trifft, ist das schon heftig. Und Milli ist ja ganz praktisch und zack ist Endo eingesperrt. Kleiner Rollentausch. Und als erstes verlangt dann Milli von ihm den Gag mit den Büchern. Wie sie muss auch jetzt er 3 Bücher ein paar Stunden auf dem Bauch balancieren. Sie kann das alles beobachten, weil sie Endos Handy hat. Das hat er offensichtlich nicht mit in die Kammer genommen. Und offensichtlich muss man das auch nicht entsperren. Sie kann also sehen, was er macht. Und da er es nicht ordentlich macht, muss er immer mal wieder von vorne anfangen. Die Buchszene gibt es im Film allerdings nicht. Die ist nur fürs Buch. Nina findet im Haus eine Zange und zwingt Andrew, sich einen Schneidezahn zu ziehen. Sie schiebt also die Zange unter der Tür durch und sagt ihm, er müsse sich einen Zahn ziehen. Boah, das macht er auch. Und das ist echt heftig. Und ich weiß ehrlich nicht, wie Milli glaubt, jemals Andrew wieder gegenüberstehen zu können. Nach der fiesen Aktion, was glaubt die? Wenn der rauskommt, der bringt sie doch sofort um. Der schlägt sie doch windelweich. Das ist schon nur so für ein bisschen Folter, Spaß, viel zu heftig. Aber genau dabei endet auch die Parallelität zwischen Buch und Film. Wobei mir das Buch etwas besser gefällt, aber das endet ja nicht so dramatisch wie der Film. Nina kommt jetzt in das Haus zurück und will Milli helfen. Sie denkt, dass Milli in der Dachkammer gefangen ist und öffnet die Tür. Im Film wird das super dramatisch dargestellt, weil wir wissen ja, dass Endo in der Kammer ist und nicht Milli, aber das weiß Nina nicht. Und als sie die Tür öffnet, kommt so ein blutüberströmter Endo an ihr vorbei und Milli flieht durchs Haus. Im Buch ist das weitaus weniger dramatisch dargestellt, denn Endo ist schon tot. Nina findet also ihren toten Mann in der Kammer. Milli hat ihn einfach verdursten lassen. Kann man machen, ne? Man sagt im Allgemeinen, 3 Tage ohne Wasser, dann stirbt man. Und seine 3 Flaschen haben wohl nicht so lange gehalten. Und ja, sie hat sich nicht weiter um ihn gekümmert und dann ist er einfach gestorben. Das ist einfach ziemlich simpel, finde ich. Auch das hat mich tatsächlich auch überrascht, weil damit habe ich gar nicht gerechnet. Da ist die Filmszene schon ein bisschen krasser, nicht wahr? Ich gehe mal davon aus, dass auch Milli sich überlegt hat, dass es keine gute Idee ist, Endo da wieder rauszulassen. Wie sie das dann hinter der Polizei erklären will, keine Ahnung. Im Film geht es jetzt aber zur Sache. Nina und Milli stehen also mit dem Rücken an der Treppe und wollen mit dem rasenden Endo reden. Der ist stinkesauer, greift die beiden an, stürzt was Geländer in die Tiefe. Ja, und ist im Eimer, ist tot. Das kann man sich so vorstellen wie eine große Wendeltreppe mit einem Geländer drumherum. In der Mitte ist also gar nichts. Da oben hängt ein Kronleuchter und er stürzt sich auf die beiden zu. Die gehen zur Seite, er fällt drüber und landet unten und ist tot. Nina ist dann ganz praktisch und sagt, nein, er wollte doch da eine Glühbirne austauschen. Ja, dann versucht sie so da dran zu kommen. Das ist also wirklich eine fadenscheinige Erklärung. Die glaubt kein Mensch. Nicht wahr? Niemand würde so sich da drüber beugen über das Geländer und versuchen, eine Glühbirne an dem Kronleuchter auszuwechseln. Da wird man entweder eine Firma bestellen, die das machen soll, wenn man so viel Geld hat wie die, oder eine Leiter nehmen. Aber na gut, er stürzt also runter und ist tot. Kommen wir mal darauf zurück, was ich vorher schon mal gesagt habe. Ich habe ja ein Problem damit gehabt, wie das Haus dargestellt wird. Also im Film ist das wahrscheinlich mindestens 3 Stockwerke hoch, diese Treppe. Irgendwann muss ja auch ein bisschen fallen, das ist ja nicht direkt hin. Von außen hat das Haus aber gar nicht den Platz für so eine hohe Treppe. Das passt nicht so richtig. Aber gut, nachdem Andrew jetzt tot ist, im Buch ist er in der Kammer gestorben, im Film fliegt er theatralisch die Treppe runter, rufen die Frauen jetzt die Polizei. Weil irgendwann wird ja jemand merken, dass Andrew fehlt. Und die Polizei ist jetzt erstaunlich kooperativ. Andrews Tod wird eigentlich nicht weiter hinterfragt. Nina, von der sowieso jeder weiß, dass sie irre ist, erzählt, dass Andrew sich aus Versehen in der Dachkammer eingesperrt haben muss. Milli ist schon gar nicht mehr da. Nicht wahr? Nina nimmt also die ganze Schuld eigentlich auf sich. Nina hätte also gedacht, er wäre auf einer Geschäftsreise gewesen und sie hätte ihn gar nicht vermisst. Das klingt relativ simpel, aber ihr kommt zugute, dass die Polizei ihr gerne glauben will. Im Buch ist der ermittelnde Polizist ein Kriminalbeamter, der rein zufällig eine Tochter hatte, mit der Andrew vor Jahren, also vor Ninas Zeit, mal verlobt war. Und er wisse überhaupt nicht, was Andrew seiner Tochter damals angetan habe, aber sie sei nie mehr so gewesen wie vorher. Und die Winchesters, also Andrews Vater, der hatte damals sehr gute Kontakte zur Polizei und zur Politik und die haben das niedergeschlagen, das Ganze ist nicht weiter verfolgt worden. Und jetzt sieht er natürlich seine Chance, die Sache heimzuzahlen. Und im Film ist der Kripo-Beamte eine Frau und die ist auch nicht bei der Kriminalpolizei, sondern eine normale Streifenpolizistin und sie ist natürlich nicht der Vater, sondern die Schwester der Tochter. Ist also leicht anders, aber mit dem gleichen Effekt. Nina und Milli kommen also mit dem Unfall an Endo durch, weil der Vater bzw. die Schwester sich wirklich gut daran erinnern und eine Möglichkeit suchen, die Schwester bzw. die Tochter zu rächen. Wobei es ja eigentlich auch gar kein Mord war, sondern eher unterlassene Hilfeleistung. Nicht wahr? Sowohl, ja, die hätten ihm unten an der Treppe, glaube ich, da hätten sie ihm nicht mehr helfen können, aber oben in der Kammer, wo er gestorben ist, da hätte man ihm natürlich helfen können. Wie auch immer, die Polizei schlägt die Sache nieder. Die Rechtsmedizin ist wohl beeinflussbar und sieht auch keinen Grund dafür, ein Verbrechen zu entdecken. Ja, und da kommen die beiden Mädels also gut mit der Sache durch. Und dann erinnern wir uns, ich habe vorhin den Prolog erwähnt. Nina geht also doch ohne Handschellen aus dem Haus, nachdem sie eigentlich angenommen hatte, hier komme ich niemals ohne Handschellen raus. Aber sie hat etwas Glück gehabt, dass genau die richtige Polizei zum richtigen Zeitpunkt da war und sich erinnert hat, dass Andrew doch eigentlich ein fieser Sack ist. Okay, das ist vielleicht am Ende ein bisschen viel Zufall. Jetzt wissen wir aber immer noch nicht, warum Andrew eigentlich so ein Arschloch war. Warum foltert er seine Frauen? Das erfahren wir allerdings erst bei der Beerdigung. Andrews Mutter kommt dort vorbei und dann erkennt man, woher Andrew seine perfektionistische Störung hat. Er wurde wohl früher auch von seiner Mutter wegen jeder Kleinigkeit eingesperrt. Die lässt du dann so einen Satz fallen, wie man muss immer besonders ordentlich sein. Man kann daraus erkennen, dass sie sicherlich einiges dazu beigetragen hat, dass ihr Sohn später sich an anderen Frauen dafür rächen wollte. Und jetzt kommt noch ein kleiner Abschlussgag. Am Ende sieht man Millie wieder in einem Bewerbungsgespräch. Sie braucht jetzt einen neuen Job und sie sitzt wieder in einem tollen Wohnzimmer von einer wohlhabenden Frau. Und diese Frau hat ähnliche Probleme mit ihrem Mann, wie Nina sie hatte. Und Nina hat ihr empfohlen, Millie mal zu fragen, ob sie das Problem lösen könnte. Millie hat also ein gewisses Image bekommen und auf die Frage, ob sie meint, ihr helfen zu können, sagt sie, sie denke schon. Und das ist das Ende des Buchs und des Films. Also beides ist eigentlich gut gemacht. Und ich habe also, wie gesagt, nur 3 Sterne dem Buch gegeben. Dem Film hätte ich mehr gegeben. Aber warum denn eigentlich nur 3 Sterne? Also nach dem ersten Teil des Buchs stand ich fast mit offenem Mund da. Ich wusste überhaupt nicht, wo die Reise hingehen soll. Ich hatte das überhaupt nicht erwartet. Und dass Millie dann auf einmal eingesperrt wird, das war echt krass, weil das hat sich gar nicht so angedeutet. Mein Hauptgrund für den Sternabzug ist aber das Ende, weil ich das für sehr, sehr unlogisch halte. Zum einen ist es wirklich sehr, sehr, sehr zufällig, dass der Vater oder eben die Schwester Endos Tod bearbeitet. Und wenn das nicht der Fall wäre, dann wird der Tod auch nicht mal ebenso unter den Tisch gekehrt. Ne? Dann wird zumindest entdeckt, dass der da oben in der Kammer war, dass da blutig ist, weil er hat sich ja Zähne gezogen, das blutet ja wie Schwein, der war ja auch mit der Halswunde komplett am Bluten. Also das muss die Polizei und die Rechtsmedizin komplett ignorieren. Die Spurensicherung muss sagen, ah, interessiert uns alles nicht. Also das ist schon wirklich sehr, sehr konstruiert. Auch wenn man ein bisschen schmunzeln muss dabei, weil die armen Mädels, die sind ja wirklich malträtiert worden, die sind gefoltert worden da oben. Und ja, man kann es nachvollziehen, aber boah, naja. Das andere finde ich sehr, sehr komisch, dass Millie überhaupt so lange bei Nina arbeitet. Weil so wie sie von Nina behandelt wird, wer bleibt denn da so lange? Da haut man doch nach 2 Tagen ab. Das lässt man sich doch heutzutage gar nicht mehr gefallen. Auch wenn man das Geld braucht und wenn man ein Problem mit der Haftstrafe hat, so wird man sich einfach nicht behandeln lassen. Das ist wirklich zu unterwürfig, zu krass. Und das glaube ich einfach nicht. Und da gibt es noch einen Punkt, der unlogisch ist. Im Buch hat sich Andrew 4 Zähne gezogen. Und ich habe ja das nach dem Buch bewertet. Warum hat er das denn gemacht? Da hat sie ihn doch gar nicht so aufgefordert. Die hat doch gesagt, er soll sich einen Schneidezahn ziehen und nicht 4. Wieso zieht er sich 4 Zähne? Warum? Also, das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Und dann findet die Polizei, als sie die Leiche von Andrew untersucht, schwere Hämatome am Bauch. Also, wie viele Bücher hat er sich auf den Bauch gelegt? 100? Also von 3 Büchern, so schwer die auch sein mögen, auch wenn die den ganzen Tag auf dem Bauch liegen, kriegt man auch keine schweren Hämatome. Also entweder schlecht übersetzt oder einfach, naja, unlogisch. Und was macht überhaupt der Rechtsmediziner? Der übersieht das mal eben alles? Warum beantragt die Mutter denn keine Obduktion zum Beispiel, warum er gestorben ist? Hätte doch hier sofort erkannt, dass er verdurstet war. Und da hätte man ja Nina fragen können, warum sie ihren Mann oben eingesperrt hat. Also das ganze Ende ist mir viel zu suspekt. Aber ehrlich gesagt, es war trotzdem ein gutes Buch. Der Anfang war super, ein etwas langweiliger Mittelteil und der Schluss, der ist wirklich okay. Trotzdem reicht es bei mir nicht mehr als für 3 Sterne. Der Film dagegen ist am Ende viel dramatischer als das Buch und macht deswegen auch viel, viel mehr Spaß. Also, dass man im Buch auf einmal liest, dass Andrew tot ist, einfach da oben verdurstet ist, das ist schon ein bisschen ernüchternd, ehrlich gesagt. Da ist er diese dramatische Szene mit dem Andrew, der wild über die Brüstung fliegt und darunter stürzt und stirbt, deutlich, deutlich besser. Warum das dann am Ende eine Streifenpolizistin sein muss, die für den Fall zuständig ist, ergibt eigentlich gar keinen Sinn. Was war denn dagegen, den Vater einzuwenden? Warum hätte man nicht den Vater nehmen können? Wieso ist das mit der Schwester besser? Das habe ich nicht verstanden. Ist aber auch vollkommen egal. Man kann das Buch gut lesen und den Film gut anschauen. Und im Endeffekt ist man froh, dass beide Frauen das überstanden haben. Auch wenn es etwas fies geplant war. Also muss ja nach wie vor sagen, dass Ninas Idee, aus der Nummer rauszukommen, schon krass ist. Eine andere Frau dafür zu nehmen, sie weiß ja, dass jemand anders dann auch eingesperrt wird, eventuell fiese Aufgaben erfüllen muss und nicht nur einmal geschlagen wird, was auch immer. Also wieder auszutauschen, ist schon perfide, muss man tatsächlich sagen. Na, wie auch immer, das war jetzt meine Meinung zu, wenn sie wüsste. Und jetzt gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer hört euch denn noch die anderen Folgen von Buchcasting an, wenn euch diese hier gefallen hat. Schreibt mir deine Meinung und folge mir, wenn du magst, auf Instagram, Facebook, TikTok oder wo auch immer ich dich gerne sehen kann oder du mich gerne sehen kannst. Das würde mich freuen. Und dann würde mich noch mehr freuen, wenn du diesen Podcast bewertest, weil das ist sehr wichtig. Das kann man bei Spotify und Apple ganz einfach machen. Und man kann auch Kommentare schreiben. Ich mache das zum Beispiel oft. Ich höre viele Podcasts und ich schreibe echt Kommentare und die Leute antworten auch. Und ich mag diese Art der Kommunikation. Und dann würde ich mich noch freuen, wenn ihr meine Bücher lest und auch gerne eine Rezension dazu schreibt. Ich schreibe auch für jedes Buch, was ich lese, eine Rezension. Und ich finde das auch wichtig. Und Rezensionen sind wichtig für Self-Publisher. Und das Letzte zum Ende. Kennst du schon meinen Newsletter? Die Wuppertaler Krimi News. Ihr Newsletter ohne dauernde Kauf mein Buch, Kauf mein Buch, Kauf mein Buch Hinweise. Aber das war es jetzt wirklich. Und jetzt sage ich noch Tschüss mit Üs.